Ich sage euch jetzt nichts Neues. Ihr wisst das alle. Als Christen warten wir auf die Ewigkeit. Und wir wissen, wenn wir an Jesus glauben, werden wir irgendwann bei ihm in der Ewigkeit bleiben. Und das bedeutet immer. Die Frage ist nur, freuen wir uns auf den Himmel oder freuen wir uns nicht auf den Himmel? Und das ist sehr stark davon abhängig, wie es uns geht. Geht es uns gut, dann werden wir so die Sehnsucht nach der Ewigkeit weniger spüren. Dann werden wir sagen, ach, es ist so schön hier, ich bleib hier. Leiden wir hier, haben wir Schwierigkeiten, wenn wir sagen, ach Herr, ruf mich doch sofort zu dir in den Himmel. Und das andere ist, dass wir natürlich auch wissen, dass unser Gottesbild ganz entscheidend davon geprägt ist, ob wir uns auf Gott, mit dem wir dann die ganze Zeit und die ganze Ewigkeit zusammen verbringen werden, uns darauf freuen oder nicht. Haben wir ein schlechtes Gottesbild, wenn wir sagen, ach, zu dem will ich ja gar nicht hin. Das ist ja grauenvoll. Wenn wir sagen, ja doch, der liebt mich, ich fühle mich geliebt, dann werden wir sagen, ich will dahin. Und wir Christen sind auch natürlich von dem Zeitgeist geprägt. Und mein Eindruck ist, dass der heutige Zeitgeist so mit der Ewigkeit eigentlich nicht sehr viel anfangen kann. Natürlich gibt es da starke Bestrebungen mehr, dass das Jenseitige oder diese unerfahrbare Welt zu erleben, diese geistliche Welt, aber so Ewigkeit, da kann man nicht so richtig was mit anfangen. Und dann wirft man uns Christen ja vor, ja, ihr Christen, wenn es euch schlecht geht, dann tröstet ihr uns irgendwie auf die Ewigkeit. Und ihr müsst doch das Leben jetzt genießen, in vollen Zügen, ihr müsst es ausschöpfen und dann könnt ihr doch erleben, wie schön das hier ist und dann braucht ihr doch nicht die Ewigkeit dort. Aber ich glaube, dass das christliche Ewigkeitsdenken, die Perspektive auf die Ewigkeit für uns hier auf der Erde jetzt, in der Situation, wo wir leben, einen sehr positiven Einfluss haben kann. Wie davon spricht Paulus, unter anderem im heutigen Abschnitt des Korintherbriefes. Und Paulus zeigt uns auf, wie die Ewigkeit unser Leben jetzt helfen kann, wie sie uns weiterbringen kann. Und deswegen steigen wir in diesen Text ein. Die Claudia hat ja jetzt schon diesen ganzen Text gelesen und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist dabei. Also ich gebe ehrlich zu, ich habe den Text schon 100 Mal gelesen. Aber immer, wenn ich das lese, beschleicht mich so das Gefühl, naja, Paulus redet zwar positiv von der Ehe, aber irgendwie versucht er so sein eigenes Single-Leben so ein bisschen zu rechtfertigen und er bringt da so ein christliches Ideal, also Single ist doch das christliche Ideal und dann sollt ihr alle mal danach so leben. Ich habe ja auch den Glauben an Jesus Christus, den Heiligen Geist, also macht das doch bitte so. Und so ging es mir auch, als ich den Text für die Predigt hier gelesen habe, aber als ich darin mal mich vertieft habe, habe ich gemerkt, ich tue Paulus Unrecht. Er sagt was ganz anderes in dem Text als das, was ich im ersten Augenblick hineininterpretiert habe. Und das finde ich spannend. Wir müssen einmal mal erstmal verstehen, warum Paulus das schreibt. Also es wirkt ja so, Paulus ganz unaufgefordert sagt mal den Korinther seine Meinung über die Ehe. Heirat und Nicht-Heirat und so weiter. Aber wir müssen verstehen, das ist ein Brief. Paulus schreibt das nicht einfach so, sondern er hat von den Korinthern eine ganz konkrete Frage zum Thema Ehe gestellt bekommen. Und aus dem Grund, oder auch Witwen, den Text hat jetzt Claudia nicht gelesen, der schließt sich an, aber wie das für die richtig ist. Ist es besser zu heiraten oder sollen sie besser Single bleiben? Und es mag jetzt in unseren Ohren jetzt erstmal so eine ganz komische Frage sein, das ist doch ganz klar, man heiratet und man heiratet nicht. Aber das Spannende ist, wenn man versteht, was ist der Hintergrund von den Korinthern, dann wird man sehen, welche geistliche Not dahinter steckt. Und dann bekommt diese Frage für die für uns auch eine ganz neue Bedeutung. Was bringt also die Korinther dazu, diese Frage zu stellen? Dazu müssen wir verstehen, in welchem religiösen und kulturellen Umfeld die Korinther gelebt haben. Sie wurden sehr stark von dem griechischen religiösen Kultureinfluss geprägt. Und ein Bereich, auf den dieser Einfluss besonders stark zu spüren war, war die Sexualität. Es gab in Griechenland eine große sexuelle Freiheit. Das kann man sich vorstellen. Es war alles erlaubt, alles durfte man machen, das spielte keine, es gab keine Grenzen, alles war okay. Und da gab es kein Nein, sondern es war, jeder hat gelebt, wie er es richtig hielte. Man ist in den Tempel zur Prostitution gegangen, egal, das war egal, es war okay. Doch obwohl es diese Freiheit gab, gab es etwas, was ein Ideal war, und das war die Jungfräulichkeit. Da stockt man erst einmal, komisch, wie passt das zusammen? Jungfräulichkeit und Freiheit in Sexualität? Nein, das war dieses Denken, Jungfräulichkeit war es etwas Besonderes. Vielleicht aufgrund dessen, weil alles erlaubt war, hat man diese Menschen besonders verehrt, die das geschafft haben, enthaltsam zu leben. Die hat man fast sogar als Heilige angesehen. Und aus diesem Grund hat man auch die Hauptgöttin, das war die Athene, so verehrt. Die war Jungfrau gewesen. Man hat gesagt, so wie die lebt, das sollte man nachleben. Das ist gut. Und jetzt vermischen die Korinther, die Christen in Korinth, diese Prägung, die sie haben, ob sie das merken oder nicht, das wissen sie gar nicht, das ist einfach für sie das Normale. Und sie vermischen das plötzlich, nachdem sie gläubig wurden, mit ihrem Glauben. Und so fragen sich die christlichen Eltern in der Gemeinde, wie sie mit ihren heiratsfähigen Töchtern richtig umgehen sollen. Ist es nicht besser, wenn sie unverheiratet bleiben? Sind Jungfrauen geistlich nicht vollkommener, auch wenn sie heiraten würden? Oder ist es besser, nicht zu heiraten? Denn wenn die heiraten, dann ist es ja eigentlich eine Sünde. Es ist ja nicht so heilig, nicht so vollkommen. Deswegen besser nicht heiraten. Was Paulus ihnen zur Antwort gibt, das muss für die eine totale Befreiung gewesen sein. Er sagt, dass weder heiraten noch Single sein eine Sünde ist. Es ist erlaubt. Ihr dürft heiraten, sagt er ihnen. Und es spielt keine Rolle, ob ihr Mann oder Frau seid. Wenn ihr Single bleiben wollt, ist das okay, ist keine Sünde. Und wenn ihr euch heiratet, ist es auch keine Sünde. Es ist okay. Ihr begeht keine Sünde, wenn ihr heiratet. Sünde, das sagt er auch, ist nur dann, wenn ihr aus der Ehe ausbrecht. Ihr seid verheiratet, ihr sollt zusammenbleiben. Oder wenn ihr außerhalb der Ehe Sex habt, das geht nicht. Und deswegen rät Paulus auch den jungen Männern, die da verlobt sind und dann sich die Gedanken machen, ihr sollt heiraten oder nicht. Und dann sagt er, wenn der Trieb bei dir so stark ist, dann heirate deine Verlobte. Es ist besser, du bist mit deiner Frau intim, als dass du außerhalb irgendwo deine Sexualität befriedigst. Paulus hat also ein ganz klares Ja zur Ehe. Und gleichzeitig hat er auch ein ganz klares Ja zum Single-Sein. Entscheidend ist für ihn aber, dass derjenige, der als Single leben möchte, das nicht aus Zwang heraus tut. Und dass er das nicht aus eigener Kraft heraus tut. Und deswegen rät er, wer aber die innere Bereitschaft und Kraft zur Ehelosigkeit aufbringt, wer sich selbst beherrschen kann und fest entschlossen ist, nicht zu heiraten, der tut gut daran. Single sein ist keine aufgezwungene Askese. Und es muss auch kein Krampf sein. Und deswegen spricht Paulus hier von der inneren Bereitschaft dazu. Eine innere Bereitschaft ist ein Geschenk zur Ehelosigkeit von Gott. Und wenn wir uns daran erinnern, einige Abschnitte vorher hat Paulus von der Geistesgabe der Ehelosigkeit gesprochen. Charisma im Griechischen. Und es ist spannend, ihr kennt alle die Geistesgaben, die Charisma, die wir haben, mit Zungenrede, Zungenauslege, Heilung, Wunder, Prophetie und viele andere Dinge. Paulus bringt die auch im Zusammenhang und sagt, auch die Ehelosigkeit ist eine Geistesgabe, ist ein Charisma, eine Gabe, die der Heilige Geist uns schenkt. Und deswegen ist es was sehr Positives, wenn ein Mensch sagt, ich habe diese Gabe bekommen und ich will Single bleiben, weil Gott hat mich dazu berufen. Doch auch wenn Paulus die Ehe wie Ehelosigkeit als gleichwertige Modelle so nebeneinander stehen lässt, gewinnt man trotzdem immer wieder so ein bisschen den Eindruck, dass Paulus so ein bisschen das Single-Sein favorisiert. Aber auch hier, da müssen wir verstehen, warum Paulus das sagt. Er schreibt, Für die Unverheirateten hat mir der Herr keine ausdrückliche Anweisung gegeben. Aber weil der Herr mich in seiner Gnade zum Dienst berufen hat, sind meine Worte vertrauenswürdig. Darum möchte ich euch meine Meinung sagen. Wenn ich daran denke, in welcher schweren Zeit wir leben, scheint es mir das Beste zu sein, wenn man unverheiratet bleibt. Ganz wichtig, wir müssen erstmal lesen, dass Paulus, was Paulus hier sagt. Er sagt, das ist meine persönliche Meinung. Es ist nicht das, was Gott mir angeordnet hat, mir eingegeben hat, dass ich weitergeben soll. Nein, bei dieser Frage, es ist meine persönliche, ihr habt den Heiligen Geist, könnt ihr mal zuhören oder hört mir einfach zu und versucht zu verstehen, was ich sage. Aber es ist kein Gesetz. Und Paulus spricht davon, dass die Christen in ihrer momentanen Situation für sie besser ist, wenn sie ledig bleiben. Er spricht von schweren Zeiten, in denen sie leben. Luther und andere Theologen haben diese Aussagen dahingehend gedeutet, dass Paulus die Zeit deswegen schwierig ansieht, weil er sagt, weil Paulus die Erwartungshaltung hat, der Herr kommt bald wieder, kann jeden Moment wiederkommen. Und dann ist es ja klar, wenn man dann heiratet, macht das wenig Sinn. Wenn der Herr übermorgen wiederkommt, brauche ich doch nicht heiraten. Also besser Single bleiben. Und weil Jesus ja nicht wiedergekommen ist, so sagt Luther, hätte Paulus sich eben geirrt. Aber das ist ja nicht ein Irrtum der ganzen Schrift, weil das ist ja die persönliche Meinung des Paulus. Ist okay, hat er sich an der Stelle geirrt. Aber so ist das halt gewesen. So erklärt sich das Luther. Doch die Deutung, die ist nicht richtig. Denn Paulus spricht hier gar nicht von der Erwartung auf die Wiederkunft von Jesus, sondern er sagt nur, in welch schweren Zeiten man sie gerade leben. Mit schweren Zeiten meint er die Lebensumstände, in denen die Christen in der damaligen bekannten Welt gelebt haben. Es gab Christenverfolgung. Und da sagt er, dann ist es nicht gut, wenn ihr heiratet. Weil wenn ihr verheiratet seid oder ihr habt noch Kinder, dann bedeutet das in der Verfolgungssituation, es wird richtig schwierig. Und dann sagt er, da will ich euch das ersparen, ich will euch Leid ersparen. Jetzt können wir uns die Frage stellen, wenn wir das bisher Gehörte so hören, was will uns das heute sagen? Vielen von uns beschäftigt die Frage, Heirat oder Single bleiben ja gar nicht. Und außerdem sagt ja Paulus an der Stelle, ist ja ganz klar, es ist allen jedem freigestellt. Also wir haben ja kein Problem. Ich glaube, dass dieser Text uns trotzdem etwas sehr Gutes mitgeben kann, dass wir davon etwas mitnehmen können. Ich finde es zum einen zum Beispiel sehr wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir auch geprägt sind. Jeder von uns ist geprägt. Der Glaube der Korinther wurde von der Kultur geprägt und sie haben das gar nicht gemerkt, dass diese Kultur einen Einfluss auf ihr Leben und auf ihren Glauben hat. Und auch wenn wir meinen, die Kultur, in der wir leben, hat keinen Einfluss, dann glaube ich, irren wir uns. Die Medien von heute haben einen viel größeren Einfluss als noch vor 20 Jahren. Zum Beispiel die heutige Sexualethik wird nicht mehr, wie das früher noch ganz selbstverständlich war, von der christlichen Ethik geprägt, sondern es prägt alles andere. Die christliche Ethik hat überhaupt keine Bedeutung im Grunde mehr, sondern es wird von verschiedenen Quellen und Ideologien geprägt. Und mich erschreckt das teilweise, dass ich merke, dass wie das christliche Sexualethikbild, da sind wir Christen auch teilweise selbst dran schuld, was wir daraus gemacht haben, aber wie das verdreht wird, auch in der Öffentlichkeit, als lächerlich dargestellt und komisch und überhaupt nicht mehr Existenz. Und das macht mich traurig, weil ich denke, der Gott, der uns geschaffen hat, der uns die Sexualität gegeben hat, der hat es doch gut gemeint, der will doch, dass unser Leben und auch unsere Sexualität gelingt. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns bewusst machen im Bereich der Sexualität, aber auch in allen anderen Bereichen, dass wir bewusst machen, was prägt mich? Und dass wir uns prägen lassen von dem, was die Bibel sagt. Und ich bin mir sicher, weil die Bibel eine Aussage, die über alle Zeit zu jeder Kultur und in jedem Kulturkreis und noch in 50 und 100, 2000 Jahren, solange wie die Erde besteht, immer aktuell ist. Sie spricht in unser Leben hinein und sie zeigt uns, wie unser Leben gelingen kann. Und das ist ein Segen. Was wir aus diesem Abschnitt aber noch mitnehmen können, ist, dass wir uns bewusst machen, welche ungesunden Motivationen haben wir in unserem Glauben. Wenn wir uns die Motivation der Korinther so anschauen, da sehen wir, wie die Menschen ja versuchen, Gott zu gefallen, wie sie versuchen, nicht zu sündigen. Und sie wollen es alles richtig machen, sie wollen näher zu Gott kommen. Aber irgendwie merken sie gar nicht, dass sie so geprägt sind davon und wie sich dann ihr Glaube mit der Prägung vermischt und sie dann in so ein falsches Heiligungsstreben hineinrutschen. Es kommt zu einer Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit bedeutet, dass man immer neben Jesus noch irgendwas dazu braucht, damit man heiliger ist. Und bei ihnen ist es also besser unverheiratet bleiben, dann bist du heiliger. Und genau das kann uns auch immer wieder passieren. Wir wollen ja näher zu Jesus kommen, wir wollen ja weiter glauben, wir wollen tiefer glauben, wir wollen mehr von ihm haben und wir wollen nicht sündigen. Und das sind alles gute und richtige Motivationen, die wir haben. Das ist ein berechtigter Wunsch. Aber trotzdem kann es uns passieren, dass irgendwas hineinkommt in unseren Glauben, dass da eine Schieflage hineinkommt. Dann sagen wir, wenn ich genau diese Formulierung beim Gebet bete, dann hört mich Gott. Wenn ich das nicht sage, dann hört er mich nicht. Oder wenn ich das oder jenes mache oder das lasse, dann muss Gott mich ja mehr annehmen und ich komme ja näher zu Gott rein. Der hat das ausgemacht, das muss ich auch machen. Dort, wo wir neben Jesus irgendwas dazunehmen, wo wir uns selbst einen Druck machen oder andere Menschen uns so einen geistigen Druck machen und wir sagen, das will ich gar nicht, das fühlt sich komisch an. Wo wir meinen, wir müssen alles alleine machen, unseren Glauben selbst machen. Da kommt etwas hinein, unseren Glauben, eine Gesetzlichkeit, und die ist nicht gut. Und deswegen redet Paulus auch in seinem Brief an die Galater: Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch einspannen. Wir brauchen allein nur Jesus Christus. Das, was teilweise kommt, was wir erleben mit Druck oder anderen, ist nicht von Jesus. Das ist menschgemacht oder von irgendwie oder woanders her. Aber es kommt nicht von Jesus. Gott will unsere geistliche Freiheit. Und es ist deswegen gut, dass wir verstehen, was prägt uns. Dass wir, wenn wir den Wunsch haben, mehr von Jesus zu erleben, dass wir immer wieder uns an Jesus und sein Wort binden. Paulus bringt also die Ehe oder die Ehelosigkeit hinein und jetzt bezieht er diese Ehelosigkeit nochmal auf das Thema Ewigkeit. Paulus schreibt: Denn eins steht fest, Brüder und Schwestern, wir haben nicht mehr viel Zeit, deshalb soll von nun an für die Verheirateten, ihre Partner, nicht mehr das Wichtigste im Leben sein. Wer weint, soll sich von seiner Trauer nicht gefangen nehmen lassen. Und wer sich freut, lasse sich dadurch nicht vom Wesentlichen abbringen. Wenn ihr etwas kauft, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was sie zu bieten hat, wird bald vergehen. Nicht so einfache Aussagen des Paulus. Unsere Ehepartner sollen nicht mehr das Wichtigste in unserem Leben sein. Wenn wir trauern, sollen wir da gar nicht lang trauern. Wir sollen uns nicht davon gefangen nehmen. Die Freude soll uns nicht vom Wesentlichen ablenken. Und wenn wir etwas kaufen, dann sollen wir damit so umgehen, als würde es uns nicht gehören. Das klingt so ein bisschen nach Askese und vielleicht auch so eine Spaßbremse. Paulus, die Spaßbremse. Doch Paulus will uns nicht den Spaß am Leben nehmen, sondern er will ihn sogar vertiefen. Wir verstehen das, was Paulus sagt, besser, wenn wir uns mal den Vers 31 so als Kernaussage für das Ganze nehmen. Paulus sagt: Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was sie zu bieten hat, wird bald vergehen. Wir alle neigen dazu, unser jetziges Leben eine größere Bedeutung beizumessen als unser Leben in der Ewigkeit. Und das hängt zu einem an der Tatsache zusammen, dass unsere Lebenserwartung, man kann da gucken, vom Ende des 19. Jahrhunderts bis jetzt total gestiegen ist. Wir leben einfach länger. Und wir leben nicht nur länger, gerade in unserem letzten Jahrhunderts bis jetzt haben wir ein Gesundheitssystem, das ist bombastisch. Wir haben Gesundheit, wir haben zu essen, zu trinken, wir haben eine Verpflegung, wir können sogar in Luxus leben. Und das ist gesteigert in den ganzen Jahren. Wir leben eigentlich materiell und alles so gut wie noch nie zuvor. Und weil wir den Eindruck haben, dass wir sehr lange und gut auf dieser Erde leben können, es gibt so viele Hundertjährige wie noch nie zuvor, da meinen wir auch, dass es im Himmel ja eigentlich nicht besser sein könnte. Wir wollen ja dieses Leben, was wir hier genießen, auch weiter behalten. Und natürlich wissen wir, dass Gesundheit und Materialismus nicht alles ist, doch irgendwie hoffen wir, dass dieses Leben uns das irgendwie geben kann, dass wir aus diesem Leben das rausziehen können, wonach wir uns sehen. Doch genau das passiert nicht. Das merken wir alle. Und deswegen will Paulus unsere begrenzte Sicht von der Ewigkeit weiten. Er will, dass wir begreifen, dass diese Welt, in der wir jetzt leben, nur eine begrenzte, eine rein irdische Welt ist. Alles, was wir auf dieser Erde jetzt haben und tun, das ist im Verhältnis zu der Ewigkeit, hat es nur eine vorläufige Bedeutung. Die Ewigkeit, und darum geht es, die Ewigkeit ist viel herrlicher, sie ist viel größer, sie ist viel faszinierender, als wir uns das vorstellen können. Das ist eine viel stärkere Realität als das, was wir hier wahrnehmen. Es wird wunderbar. Und wenn wir jetzt verheiratet sind, sagt Paulus, dann ist das gut. Wir dürfen uns unsere Ehe freuen, wir dürfen es genießen, wir dürfen mit unserem Partner glücklich sein. Aber, so sagt ja Jesus, die Ehe wird im Himmel keine Bedeutung mehr haben. Aber das spielt dann keine Rolle mehr. Dann wird derjenige, der Single ist, sich nicht mehr darunter leiden, dass er Single ist. Und wer verheiratet ist, wird vielleicht auch nicht mehr leiden unter der Ehe. Nebensatz. Nein, aber das hat nicht mehr die Bedeutung. Man darf sich freuen auf diese Ewigkeit. Weil da ist Ehe unwichtig. Und wenn wir jetzt einen guten Job haben, viel Geld verdienen, dann ist das schön und gut, das ist prima. Aber diesen Job, Ansehen und viel Geld werden wir im Himmel nicht mehr brauchen. Wir werden anders rein, wir werden geistlich so reich und satt sein, dass wir sagen, es gibt nichts Besseres. Das ist Schrott, was ich unten auf der Erde habe. Es wird herrlich. Und wenn wir jetzt trauern, dann dürfen wir wissen, dass wir in der Ewigkeit keinen Schmerz, keine Trauer mehr verspüren werden. Es wird nicht mehr da sein. Und wenn wir jetzt uns über irgendwas riesig freuen, dann ist das toll, dann dürfen wir das. Aber wir dürfen uns bewusst machen, dass diese Freude, die wir jetzt erleben, so schön und herrlich sie ist, sie sind Peanuts. Sie sind Peanuts für die Freude, die wir in der Gemeinschaft mit Gott dann erleben werden. Alles, was wir auf dieser Erde an Schönen haben, erleben dürfen, ist zeitlich begrenzt und letztendlich nur ein kleiner Vorgeschmack für das, was uns mal im Himmel erwarten wird. Könnt ihr euch vorstellen, keine Trauer, keinen seelischen, keinen körperlichen Schmerz zu haben? Könnt ihr euch das vorstellen? Nicht aufzuwachen mit Sorgen mehr, wie wird der Tag, oder depressiv bedrückt zu sein, durch den Tag zu gehen, nichts wird mehr da sein. Es wird herrlich. Und Paulus will in keiner Weise dieses Leben, das wir hier abwerten. Nein, Gott hat uns das geschenkt, sondern er will uns bewusst machen, dass die Ewigkeit mit nichts zu vergleichen ist. Und für mich ist dieses Großmachen der Ewigkeit nicht eine Vertröstung auf irgendwann mal. Ja, wenn ich mal 80 bin oder 90, dann sterbe ich und dann bin ich bei Gott. Mann, das ist ja noch so lange. Nein. Ihr alle kennt die Situation, wenn wir auf irgendwas zugehen, wir freuen uns auf irgendein tolles Ereignis, eine Hochzeit, einen Geburtstag, einen Urlaub, wir verkaufen was Tolles ein, dann kann uns das die Woche über oder auch in längeren Zeit und so beschäftigen, das freut uns. Das lähmt uns doch nicht, das macht uns motiviert, sagen, oh, bald ist das. Und dann tun wir uns auch darauf einrichten, wenn wir Hochzeit feiern, ja, da werden wir das und das und das machen wir später. Das motiviert uns jetzt im Leben und genauso darum geht es. Es geht darum, dass diese Wirkung in der Ewigkeit eine Wirkung auf unser Leben jetzt hat. Es geht Paulus um die Ausrichtung von uns Christen, dass wir uns fragen, vielleicht auch mal fragen, was hat denn wirklich Ewigkeitswert? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei uns, wenn wir ein Haus bauen, was wir gerne machen dürfen, die ihr ein Haus gebaut habt, dürft es behalten. Wenn wir ein Haus bauen, dann hat dieses Haus aber keinen Ewigkeitswert. Das hat keinen Ewigkeitswert. Wir können es nicht mit in den Himmel nehmen. Aber wenn wir uns in Menschen investieren, wenn Menschen zum Glauben kommen und die Menschen an Jesus Christus glauben, haben diese Menschen plötzlich Ewigkeitswert. Was ist mehr wert? Ewigkeitswert, darum geht es. Paulus kommt fast am Ende dieses Abschnittes dazu, wie wir diese Ausrichtung auf die Ewigkeit mehr in den Blick bekommen können. Er sagt, ich sage euch dies alles nicht, um euch durch irgendwelche Vorschriften einzuengen, sondern um euch zu helfen. Ich möchte, dass ihr ein vorbildliches Leben führt und ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Andere Übersetzung heißt, ungeteilt beim Herrn bleibt. Es geht darum, dass wir ohne Ablenkung beim Herrn bleiben. Warum will er das? Das ist doch ganz einfach. Wenn wir mit Jesus lieben, wenn wir nah bei Jesus bleiben, dann wird unsere Liebe zu ihm immer weiter wachsen. Er wird uns immer wichtiger werden. Und dann wird uns auch die Ewigkeit eine immer wichtigere Rolle spielen, weil wir wissen, mit dem werde ich die Ewigkeit verbringen. Das will ich. Und es wird eine immer größere Realität, dass dieser Gott, der jetzt im Himmel auch ist, da werden wir sein, da werden wir auch sein. Und es wird bei uns der Wunsch entstehen, unser ganzes Leben, alles, was wir haben und tun, eine Bedeutung zu geben, eine neue Bedeutung, eine Bedeutung, die von Jesus Christus geprägt ist. Und dass alles, was wir machen, nicht mehr irgendwas ist, was wir machen, sondern einen Ewigkeitswert bekommt. Und deswegen fragt euch doch einfach mal, was hilft mir, nah bei Jesus dran zu bleiben? Was hilft mir, näher zu Jesus zu kommen? Was vertieft meine Liebe zu Jesus? Und das müssen nicht immer so große, langatmige Dinge sein, dass ihr sagt, ab morgen mache ich mal 5 Stunden stille Zeit oder so. Ist toll, wenn ihr es macht, aber das klappt ja nicht. Sondern es müssen auch nicht 10 Dinge sein in unserem Leben, die wir alle auf einmal ändern müssen, bei denen wir feststellen, da stimmt's nicht. Sondern manchmal reicht es, eine kleine Änderung in unserem Tagesablauf hinzubekommen. Unsere stille Zeit vielleicht dahin zu legen, man muss da flexibel sein, oder da ein Gebetsspaziergang, da sich zu treffen zum Gebet mit jemand anderem oder was auch immer. Und das hat da manchmal eine ganz große Wirkung. Es gibt da einen Buchtitel, ich habe das Buch nicht gelesen, aber als die Predigt geschrieben wird, ich weiß nicht, woher ich das habe, kam mir immer dieser Buchtitel in den Sinn. Und ich finde, das passt wunderbar, das kann man fast über diese Predigt schreiben. Da heißt es, mit dem Kopf im Himmel und mit beiden Füßen auf der Erde. Mit dem Kopf im Himmel und mit beiden Füßen auf der Erde. Und ich wünsche euch, dass ihr mit beiden Beinen fest auf dieser Erde, in der ihr lebt, in eurer Familie oder wo auf der Arbeit, wo ihr seid, fest verwurzelt seid. Dass ihr da feststeht. Aber dass ihr gleichzeitig mit dem Kopf im Himmel seid, bei Jesus seid, die Ewigkeit in die Perspektive habt und merkt, das ist es. Und dass das euch dann, diese Perspektive, euch Freude, Kraft und Stärke für euren Alltag, für euer Leben gibt. Das wünsche ich euch. Amen.